Wenn man so liest, was an Pfingsten geschah und sich dann im Rest der Apostelgeschichte alles so auswirkt, welche Auswirkungen es mit sich bringt, dann könnte man neidisch werden auf die Zeit und auf das Wirken. Geht es dir manchmal auch so, wenn du die Apostelgeschichte liest? Gott ist so mächtig am Werk, am Erretten, die Kraft des Geistes, die ist so sichtbar, dass man denkt, das wünsche ich mir auch in meinem eigenen Leben, im Leben unserer Gemeinde, vielleicht sogar im Leben des ganzen Landes. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann lesen wir immer wieder, es heißt dort, sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und Punkt, Punkt, Punkt. Und dann geschieht, dann wird gesagt, welche Auswirkungen es mit sich gebracht hat. Und diese Auswirkungen des Geistes sehen wir überall in der Apostelgeschichte und überall in der Fortsetzung der Apostelgeschichte, nämlich der Kirchengeschichte. Wenn die Gnade am Werk ist, wenn der Geist wirkt, dann kommen Menschen zum Glauben, dann geschieht Veränderung, dann werden sie zum Dienst angespornt, dann werden Gläubige gestärkt. Nun, so war es auch kurz nach dem Ersten Weltkrieg in Uganda und Ruanda. Stanley Smith, er lebte von 1890 bis 1978, er war Brite und stammte aus einer Missionsfamilie aus China. Er ist dort geboren, allerdings war seine Mutter Norwegerin, er hatte sie mit einem Jahr schon sehr früh verloren. Und sein Vater gehörte zu den bekannten Cambridge Sieben. Das waren diese jungen Sportler Englands, die nach einer Evangelisation von Moody ihr ganzes Leben zur Missionsarbeit in China zur Verfügung gestellt hatten. Und Stanley, er war wieder zurück in England und mitten im Ersten Weltkrieg liest er mit seinem Kollegen Leonard Sharp einen Reisebericht mit dem Titel »Im Herzen Afrikas«, wo ausführlich berichtet wird über dieses Doppelkönigreich Ruanda-Burundi mitten im Innersten von Afrika. Dort hieß es kaum größer wie Irland, also für alle Deutschen kaum größer wie Bayern, aber etwa 5 Millionen Menschen, also jede Menge Menschen lebten dort. Und seit diese beiden Kollegen darüber lasen, ließ sie der Plan nicht mehr los, dass sie als Missionare dorthin gehen wollen. Die Mission wollte die jungen Ärzte aussenden, aber die Mission hatte kein Geld. Und so arbeiteten sie daran, an den Finanzen sie einzubringen. Und eines Tages hatte ein Offizier aus der Nähe, wegen einer Autopanne konnte er nicht weiterfahren. Und so vertrieb er sich seine Wartezeit und ging in die nahegelegene Gemeinde. Dort erfuhr er von dem Anliegen dieser beiden Ärzte, dass sie nach Ruanda gehen wollen. Und auf der Stelle stellte er ihnen einen recht guten Scheck aus. Und das war der Anfang der Ruanda-Mission. 60 Jahre war Stanley Smith in Afrika und arbeitete dort. Nun, sie hatten vorher schon eine Tour gemacht und dann war es 1920 endlich so weit. Aber als sie dann das Schiff in Marseille bestiegen, um rüber nach Afrika zu segeln, kam eine Nachricht, nämlich, dass die belgische Regierung die Einreise für alle anderen endgültig verboten hatte. Nun, sie reisten trotzdem nach Uganda an die Grenze von Ruanda. Und 2 Jahre später geschah etwas Unerwartetes, nämlich der Osten von Ruanda fiel an England. Und so waren die Grenzen offen und sie konnten einreisen. Die beiden Kollegen arbeiteten bis zur Erschöpfung. Sie evangelisierten, sie behandelten zum Teil bis zu 100 Patienten pro Tag. Sie unterstützten Gemeinden, sie gründeten ein Krankenhaus, das offensichtlich noch bis heute benutzt wird. Und die Arbeit, sie wuchs, aber sie merkten nach einer Weile, dass sich eine Trägheit breit machte. Und zwar offensichtlich waren viele dort nur Namenschristen geworden und das plagte sie sehr. Sie riefen eine Gebetswoche ein, aber Stanley, er schrieb, wir mussten feststellen, dass man Erweckung nicht erzwingen kann. Und dann stieß Stanley auf einen jungen ugandischen Lehrer, Blasio hieß er, und er konnte ihn für Ruanda begeistern. Er wurde ausgebildet in Theologie und dieser startete dann ein Seminar mit 70 Männern, die zu Predigern ausgebildet wurden, um nach Ruanda gesandt zu werden. Und Blasio, dem ist diese lau gewordene Gemeinden in Ruanda, haben ihm viel zu schaffen gemacht. Und so begann er in der eigenen Gemeinde, aber dann auch in den anderen Gemeinden, die Geschwister zur Selbstprüfung zu ermutigen und stellte ihnen ganz einfache Fragen. Er sagte: Weißt du um die Erlösung durch das Kreuz? Wächst du in der Kraft des Heiligen Geistes durch Gebet, durch Bibellese und durch Erkenntnis? Er stellte ihnen meistens vier Fragen. Hast du ein großes Verlangen, durch Vorbild, Predigt und Lehre das Reich Gottes auszubreiten? Und bringst du andere zu Christus, indem du sie persönlich suchst, besuchst und öffentlich Zeugnis ablegst? Das waren so seine vier Fragen, die er an die meisten Christen dort stellte. Nun, Blasio, er starb sehr jung im Alter von 27 Jahren, aber diese 70 Männer, die machten weiter und langsam begann es Kreise zu ziehen. Nicht nur in der Gemeinde, sondern in mehreren Gemeinden und darüber hinaus. Es wird berichtet, dass Afrikaner, die früher Feinde waren, zu unterschiedlichen Stämmen gehörten, sich auf einmal umarmten und versöhnt wurden. Es wird berichtet, dass Menschen sich demütigten, dass sie gestohlene Sachen wieder zurückgebracht haben und um Vergebung gebeten haben. Die Gläubigen liefen in ihre Dörfer und baten um Vergebung. Sogar die Regierung hat sich beklagt, nämlich die Einnahmen aus der Biersteuer sind um 20% gefallen. Und zwar nicht so viel da. Ein Missionar, er schrieb über diese Zeit und sagte: Erweckung ist ein Vulkanausbruch der Gnade Gottes. Erweckung fängt mit Gottes Gegenwart an. Und genau das wollen wir uns heute anschauen in Jona Kapitel 3. Nun, Jona Kapitel 3 ist nicht nur ein Feuerwerk der Gnade Gottes, sondern man könnte zu Recht sagen, in den Worten zu bleiben, es ist ein Vulkanausbruch der Gnade Gottes. Tozer, er schreibt in seinem Buch »Wie kann man Gott gefallen?« Er sagt, Erweckung kann auf drei Ebenen erfahren werden. Auf individueller Ebene, auf Gemeindeebene und auf der des ganzen Ortes. Aber du kannst Erweckung nicht erzwingen. Das hatte Stanley auch gemerkt. Aber du kannst in deinem persönlichen Leben beginnen. Du kannst der Gnade Gottes gestatten, dass sie in deinem Leben ans Werk geht. Und vielleicht erinnerst du dich an die Anfangszeit, als du gläubig geworden bist und du denkst, oh, dieser Eifer, ich kann mich noch gut erinnern. Und das ist mein Gebet und das Ziel von Kapitel 3 heute in Jona, zu sehen, dass du und ich, dass wir von diesen Barbaren aus Ninive, dass wir angespornt werden, in der Gnade zu wachsen. Wir hatten uns das letzte Mal schon gesehen, dass die Gnade am Werk ist in dem Botschafter, nämlich Jona ist verändert von der Gnade. Wir hatten gesehen, dass die Gnade am Werk ist in der Botschaft. Jona, er bringt ihnen nicht nur das Gericht, obwohl er es wahrscheinlich da belassen wollte, sondern er bringt ihnen auch die Gnade. Und die Gnade Gottes war am Werk auf dem Missionsfeld. Wir haben gesehen in der letzten Predigt, dass Gott diese Menschen von Ninive ansieht als Menschen, die Gnade benötigen und dass wir unsere Ungläubigen um uns herum in der gleichen Art und Weise ansehen müssen. Heute fahren wir fort und sehen die Gnade Gottes am Werk und zwar indem sie rettenden Glauben bewirkt, das sehen wir bei den Leuten von Ninive, sie bewirkt Frucht der Buße und dann sehen wir das Umkehr Gottes Wohlwollen bewirkt. Nun schlagt Jona Kapitel 3 auf. Wir lesen das gesamte Kapitel, werden aber den Schwerpunkt auf die Verse 5 bis 10 heute Vormittag legen. Jona Kapitel 3. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona folgendermaßen: Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive, nach dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine sehr große Stadt vor Gott, 3 Tagesreisen groß. Und Jona fing an, eine Tagesreise weit in die Stadt hineinzugehen. Und er rief und sprach: Noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Und die Leute von Ninive glaubten Gott. Und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom Größten bis zum Kleinsten unter ihnen. Und das Wort gelangte bis zum König von Ninive. Und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche. Und er ließ ausrufen und sagen in Ninive, auf Befehl des Königs und seiner Großen: Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen nichts genießen, sie sollen weder weiden noch Wasser trinken, sondern Menschen und Vieh sollen sich in Sacktuch hüllen und mit aller Kraft zu Gott rufen und sollen umkehren, jeder von seinen bösen Wegen und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt. Wer weiß, Gott könnte anderen Sinnes werden, es sich gereuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, so dass wir nicht untergehen. Und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen, und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Nun, wir sehen, die Leute von Ninive, sie glauben Gott und sie rufen ein Fasten aus, legen Sacktuch an, vom Größten bis zum Kleinsten. Wenn die Gnade Gottes am Werk ist, dann bewirkt sie rettenden Glauben. Nun, ich weiß, der eine oder andere hat sich in dieser ganzen Zeit, wo wir uns mit Jona beschäftigen, gefragt: War dies von den Leuten von Ninive wirklich rettender Glaube? Sind die Menschen von Ninive von ihren Sünden gerettet? Sehen wir sie im Himmel wieder, weil sie an Jahwe, den lebendigen Gott, glauben? Oder war es vielleicht einfach nur so, dass sie von der Zerstörung von Ninive gerettet wurden? Sie haben Buße getan und Gott hat abgesehen von seinem Plan, Ninive zu zerstören. Und er sagte: Okay, ihr seid gerettet. Aber nur die Stadt wurde gerettet. Sie wurden nicht wirklich gerettet, um im Himmel zu sein. Nun, ich muss ehrlich zugeben, das hat mich auch sehr beschäftigt. Und ich habe sehr damit gerungen. Ich hatte große Zweifel. Insbesondere, weil in diesem Zusammenhang von Ninive, wo Jona den Leuten in Ninive predigt, der Name Jahwe nicht ein einziges Mal erwähnt wird, sondern es wird explizit nur von Elohim geredet. Und es ist auffallend, dass dem so ist. Zwischendurch dachte ich auch, ja, aber vielleicht hat Gott nur das Gericht abgewendet. Aber es ist wirklich so, dass Gott sie gerettet hat. Es ist wirklich so, dass wir sie im Himmel wiederfinden. Schaut in Vers 5. Es heißt dort: Die Leute von Ninive glaubten Gott. Nun, hier könnte man noch hinzufügen, da ist so eine kleine hebräische Präposition, die sagt in Gott oder an Gott. Sie glaubten in Gott oder an Gott. Am stärksten haben mich die Worte Jesu aus Matthäus 12 überzeugt. Und in Matthäus 12, da ist dieser Kontext: Die Schriftgelehrten und die Pharisäer, sie wollen ein Zeichen von Jesus sehen, und Jesus sagt: Nein, böses und ehebrecherisches Geschlecht fordert ein Zeichen, ihr bekommt kein Zeichen, nur das Zeichen des Propheten Jona. Und dann sagt er in Vers 41, Matthäus 12, Vers 41, da sagt Jesus: Die Männer von Ninive werden im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht, also gegen diese Generation, und werden es verurteilen. Denn sie taten Buße auf die Verkündigung des Jona hin. Und siehe, hier ist einer, der größer ist als Jona. Das heißt, Jesus bestätigt und sagt, Ninive hat Buße getan. Außerdem sagt Jesus, die Leute aus Ninive, die werden im Gericht aufstehen und diese Gesellschaft, dieses Geschlecht, diese Israeliten, diese ungläubigen Israeliten verurteilen. Wir finden in der Schrift nirgends irgendeinen Hinweis, dass beim Endgericht Gottlose verurteilen. Richtig? Sondern wir finden immer nur den Hinweis, dass Gerechte die Gottlosen richten werden. Das heißt, die Leute von Ninive sind wirklich gerettet. Diese grausamen Barbaren, ihnen wurde vergeben. Sie sind gerechtfertigt. Wir werden sie im Himmel wiedersehen. Nun, was für ein Wunder. Aber sie brauchten kein Wunder. Die Schriftgelehrten, die in der Zeit von Jesus, in Matthäus 12, quasi ihm glauben wollten, sagten, nun gib uns ein Wunder, damit wir sehen und glauben. Aber Jona, er predigt einen einzigen Tag, 5 Worte im Hebräischen und ganz Ninive tut Buße. Sie hörten die Botschaft und sie glauben der Botschaft. Nun, rettender Glaube, der gründet sich nicht auf den Botschafter, sondern immer auf die Botschaft. Ihr Glaube gründete sich nicht an Jona und nicht an seine Lebenserfahrung, sondern ihr Glaube basierte auf dem Wort, das Jona gepredigt hatte. Es war nicht Jona der Held. Jona kam nicht daher und sagte, hey Leute, wegen euch war ich 3 Tage im Bauch des Fisches. Ich wurde ausgekotzt und ich habe überlebt. Ich habe mich ganze 4 Wochen zu euch durchgeschlagen, um euch diese Mega-Botschaft zu überbringen. Und die Niniviten dachten, oh, wow, wirklich? Oh, du bist ein Held. Nein, überhaupt nicht. Sie glaubten der Botschaft. Sie glaubten an Gott. Und sie wussten sofort, was los war. Nun, sie brachten ihre Sünde in Einklang mit dem lebendigen Gott. Und als sie die 2 zusammenbringen, sagen sie, wir haben ein Problem. Gott hat Recht, dass er uns richtet. Nun, sie sagen nicht, die Niniviten sagen nicht, oh, wir haben bei all den Göttern, haben wir einen Gott vergessen, den wir anbeten. Vielleicht war das der Gott Israels. Okay, lass uns Opfer bringen und ihn auch besänftigen. Nein, überhaupt nicht. Sie wussten, warum Gott Ninive zerstört. Und sie sagen es in Vers 8, wegen unserer bösen Wege. Sie sagen, Unrecht klebt an unseren Händen. Sie brauchen nicht auf große Entdeckungstour gehen und sagen, warum könnte Gott zornig auf uns sein? Sie wussten es. Sie wussten, Ninive geht nicht, wird nicht zerstört wegen dem Klimawandel. Sie wussten, Ninive wird nicht zerstört, weil sie ein bisschen zu viel CO2 verbrauchen und weil sie zu viel Müll produzieren. Sie wussten, Ninive wird zerstört, weil unsere Sünden zum Himmel schreien. Wegen unserer Übertretung, wegen unserer Verschuldung. Und dann sagt Vers 5, sie glauben an Gott. Es ist dasselbe Wort wie in 1. Mose 15, Vers 7, wo es heißt, und Abraham glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Hebräer 11 sagt, der Glaube ist eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Sie glauben Jona. Nun, es ist nicht so, dass Jona daherkommt und sie sehen am Horizont schon, der Himmel wird so dunkel, es könnte aussehen, als würde es gleich Feuer und Schwefel vom Himmel regnen, wir sollten jetzt Buße tun. Es ist nicht so, dass sie über die Stadtmauer sehen und den Staub von den Armeen sehen, die in 40 Tagen Ninive schon belagern. Es war nichts, nichts hat sich angekündigt im Sinne von, sie haben schon das Gericht gesehen. Aber sie glauben, sie hören und sie glauben der Botschaft. Das ist rettender Glaube. Und sie waren dieselbe Kategorie von Menschen wie die Thessalonicher. In 1. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 13, da sagt Paulus, wir danken Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, Und jetzt sagt er, ihr habt es nicht als Menschenwort aufgenommen, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Wort Gottes. Und deswegen ist es in euch wirksam geworden, die ihr gläubig seid. Nun, wo wird Gottes Wort wirksam? Dort, wo man ihm glaubt. Dort, wo man ihm gehorcht. Dort, wo man das Wort Gottes tut. Dort, wo man dem Wort Gottes dasselbe Gewicht beimisst wie Gott selbst, als würde Gott vom Himmel sprechen. Dort, wo es auf guten Boden fällt. Das sind die, die das Wort hören, es im Herzen behalten und in standhaftem Ausharren Frucht bringen. Aber da, wo Gottes Wort einfach nur ein Ratgeber ist, irgendwie so hilfreiche Tipps und Tricks für dein christliches Alltagsleben, nun, dort bleibt es wirkungslos. Es richtet nichts aus. In diesem Zusammenhang von Jona und Ninive, vielleicht hast du dir auch schon die Frage gestellt, was ist mit denen, die noch nie von Gott gehört haben? Immer wieder stolpern wir über die Frage, was ist mit den Unerreichten, mit solchen, die noch nie von Jesus gehört haben? Gehen sie verloren? Werden sie gerettet, wenn sie vielleicht an einen Gott glauben, auch wenn sie nicht wissen, dass es Jesus ist? Nun, Römer 10 bringt es sehr klar auf den Punkt. Dort heißt es in Vers 13 und 14, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und jetzt sagt Paulus hier, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Das heißt, um zu glauben, müssen sie von jemandem hören. Wie sollen sie glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie glauben? Und diese Kette sehen wir in Ninive. Ja, Gott schickt einen Boten. Nun, hör zu, hätte Gott die Leute von Ninive anders retten können, dann hätte er sich Jona ersparen können, den Sturm ersparen können, die Seeleute, die ganze Arbeit mit diesem mühsamen Propheten, es wäre alles zügiger gegangen. Gott hätte sich all das sparen können. Aber wir sehen, dass Gott dafür sorgt, dass sie von ihm hören und auch, dass sie an ihn glauben. Auch wenn Gott wirklich sonderbare Wege gehen muss mit einem widerwilligen Propheten und ihn erst bis an die Tiefen des Mittelmeeres bringen muss, um zu kapitulieren. Und in diesem Zusammenhang, wo wir uns die Frage stellen, was ist mit den Unerreichten? Nun, da fallen immer wieder provokante Fragen und die werden dann emotional sehr heiß gekocht und man stellt Gott sehr gerne auf die Anklagebank. Und dann fällt mal so eine Frage wie, wie kann ein guter und liebender Gott jemanden in die Hölle verdammen, der noch nie von ihm gehört hat? Vielleicht habt ihr es auch selbst schon mal gedacht. Oder dann fallen Sätze wie, an einen solchen Gott kann ich nicht glauben. Oder vielleicht will ich nicht glauben. Oder dann fällt ein Satz wie, wird Gott dem unschuldigen Stammesangehörigen aus dem Urwald, wird er ihn verdammen, nur weil er noch nie was von Jesus gehört hat? Nun, nein, Gott wird den unschuldigen Stammesangehörigen aus dem Urwald verdammen, weil er alle schuldig sind. Niemand ist unschuldig. Nun, es gibt in der ganzen Welt keine Religion, die Christus so nahe kommt, dass man irgendwie durch diese Religion gerettet wird, ohne dass man von Christus weiß. Jede andere Religion auf der Welt hat ein völlig anderes Verständnis von Rechtfertigung. Jede andere Religion auf der Welt verdient sich den Himmel durch gute Werke. Und nicht durch Gnade. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6, sehr deutlich, er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Nun, wie verhält sich das? Das Problem ist, dass wir manchmal eine falsche Frage stellen, auf die es nur eine falsche Antwort geben kann. Gibt es falsche Fragen? Es gibt falsche Fragen, die man nicht stellt. In der gesamten Schrift lesen wir nirgends etwas davon, dass Menschen verloren gehen, weil sie keine Chance hatten, von Gott zu hören. Nirgends. Das ist eine Aussage, die die Bibel nie macht und die wir nie machen dürfen. Vielmehr lesen wir genau das Gegenteil. Gott setzt Himmel und Erde in Bewegung, um diejenigen zu retten, die gerettet werden sollen. Gott ist derjenige, der nachgeht. Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 7 bis 8, sagt er, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Warum? Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Nun, was bedeutet das? Hör gut zu. Es bedeutet, dass es niemanden geben wird, der aufrichtig nach Gott sucht und am Ende in der Hölle landen wird, weil Gott Versteckspiel mit ihm gespielt hat und er hat Gott nicht gefunden. Niemand, der aufrichtig sucht, wird Gott nicht finden. Das Problem ist, dass Menschen nicht gefällt, was sie finden. Das Problem ist, Menschen, sie stoßen auf das Evangelium, sie finden das Evangelium, aber sie nehmen Anstoß daran. Es ist ihnen ein Ärgernis. Sie finden es, aber es passt ihnen nicht. Und die Schrift und die Kirchengeschichte, sie bestätigt es in allen Zeugnissen der Errettung. Nun, ich möchte einige Beispiele geben. In Apostelgeschichte finden wir Cornelius, Apostelgeschichte 10. Nun, es wird über ihn gesagt, er war ein frommer und gottesfürchtiger, von der italienischen Schar, ein Hauptmann, aber er war ein Unerreichter. Warum? Weil Petrus auf gar keinen Fall zu ihm hingehen wollte. Und Gott setzt Himmel und Erde in Bewegung, um Cornelius zu retten. Ihr erinnert euch an die Begebenheit, Cornelius sieht einen Engel, der Engel sagt ihm, schick zwei Boten nach Joppe. Petrus braucht eine Vision, die mehrmals zu ihm herabkommt, dieses Leintuch mit den unreinen Tieren. Und dann sagt Gott zu ihm, gehe mit, weil er auf gar keinen Fall gehen würde. Und schlussendlich wird Cornelius gerettet. Nun, Frage, wem wollen wir die Errettung lieber in die Hand geben? Wollen wir die Errettung in der Hand Gottes belassen, der sich darum kümmert? Oder wollen wir die Errettung in die Hände der Menschen geben, die alles vermasseln und erst recht nicht hingehen würden? Nun, ich denke, manchmal haben wir Angst, dass Menschen nicht gerettet werden, wenn wir die Errettung den Menschen aus der Hand nehmen und die Errettung in die Hand Gottes geben. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Der Mensch, der wird dann gerettet, wenn Gott die Errettung in die Hand nimmt. Der Mensch wird dann gerettet, wenn Gott die Errettung in die Hand nimmt. Und wir müssen ihm vertrauen. Erinnert ihr euch an den Schächer am Kreuz? Wir hatten vor einigen Wochen Karfreitag. Nun, jeden Tag wurden dort in Israel Menschen gekreuzigt. Aber dieser Schächer am Kreuz, er wurde nicht 3 Tage früher gekreuzigt und er wurde auch nicht 3 Tage später gekreuzigt, sondern er sollte am selben Tag gekreuzigt werden wie Jesus. Und nicht nur das, er sollte neben Jesus gekreuzigt werden. Warum? Weil Gott ihn retten wollte. Und zu Beginn der Kreuzigung war er auch ein Lästerer. Er hat mitgespottet. Rette uns auch! Aber während dieser wenigen Stunden am Kreuz, in denen er neben Jesus hängt, merkt er, Jesus ist der Messias. Und er kommt zum Glauben am Kreuz. Und er sagt, Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Nun, er weiß, ich sterbe. Er weiß, Jesus wird auch sterben. Der andere wird auch sterben. Aber er weiß, Jesus, du gehst in dein Reich. Und er sagt, gedenke meiner. Er ist am Kreuz zum Glauben gekommen. Keine Stunde zu spät. Kannst du dir vorstellen, Gott hat dafür gesorgt, dass ihm die Beine nicht so früh gebrochen wurden, ehe er nicht gerettet war. Und dann erst konnte er sterben. Das ist unfassbar. Und er kam sogar am Kreuz zum Glauben. Zu diesem Zeitpunkt kann ein normaler Mensch kaum noch klar denken. Die ganzen Schmerzen, die Angst, die Panik macht sich breit. Aber dieser Schächer, er konnte in diesem Moment klarer denken wie sein ganzes Leben zuvor. Warum? Gott wollte ihn retten. An diesem Tag, an diesem Ort. In Apostelgeschichte 8 finden wir den Kämmerer aus Äthiopien. Und es heißt, er kommt nach Jerusalem, um anzubeten. Nun, woher um alles in der Welt kommt jemand aus mitten Afrika nach Jerusalem? Woher weiß er das? Wir wissen es nicht. Vielleicht war er die Frucht von der Königin von Saba. Wissen wir nicht. Werden wir im Himmel feststellen. Nun, er kam in den Tempel nach Jerusalem. Er hatte angebetet. Er hatte den Gott Jahwes angebetet. Eigentlich ist alles gut. Geh nach Hause, du glaubst an den Gott Jahwes. Preis den Herrn, du bist gerettet. Das Problem war nur, dass ihm die Schriftgelehrten auf dem Tempelberg ein falsches Evangelium beigebracht haben. Sie haben ihm ein falsches Evangelium gelehrt. Nun, in Gottes Vorsehung kauft er sich Jesaja. Und auf dem Heimweg Richtung Äthiopien liest er Jesaja. Nun, was geschieht? Nun, ihr müsst euch vorstellen, niemand wusste von diesem Mann. Niemand. Kein Jünger wusste von ihm. Er war ein Unerreichter, könnten wir sagen. Er kannte den Gott Jahwes. Aber was geschieht? War alles gut? Nein. Gott setzt Himmel und Erde in Bewegung, damit er Christus kennenlernt. Dass er von Christus hört. Gott wollte nicht, dass dieser Kämmerer aus Äthiopien nach Hause ankommt, ohne dass er weiß, wer der Weg, wer die Wahrheit und das Leben ist. Gott hat diesen Kämmerer zu Hause in Äthiopien nicht ankommen lassen, ehe er erfährt, durch wen er zum Vater kommt, nämlich nur durch Christus. Es war Gott, der für seine Errettung sorgte. Und es war Gott, der Philippus hinsandte und der ihm das Evangelium brachte. Es ist immer Gott. Er ist der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Keiner von uns. Wir sind nicht gerettet, weil wir Gott gesucht haben, sondern wir sind gerettet, weil Gott uns gefunden hat. Wir sind nicht gerettet, weil wir in einer christlichen Familie geboren und aufgewachsen sind und mit Muttermilch das Evangelium gehört haben, jeden Sonntag in der Sonntagsschule, sondern wir sind gerettet, weil Gott uns, dem verlorenen Schaf, nachgegangen ist und es nach Hause in den Stall gebracht hat. Das ist der Grund. Und es gibt kein anderes Evangelium außer Christus. Es wird aber auch keinen Menschen geben, der aufrichtig Gott sucht und Gott wird ihn in die Hölle schicken, weil er nie von Christus gehört hat. 2. Chronik 15, Vers 4, da heißt es, als es spricht über Israel, der Gott führte sie in Not und dann heißt es, und sie kehrten um und sie suchten ihn, da ließ Gott sich von ihnen finden. Klagelieder 3, da sagt Jeremia, der Herr ist gütig gegen die, welche auf ihn hoffen, gegen die Seele, die nach ihm sucht. Das heißt, wer aufrichtig nach Gott sucht, Gott sagt, er wird ihm begegnen, er wird ihn nicht ignorieren. Die Frage ist nur, gefällt dem Menschen, der sucht, die Antwort oder passt sie ihm nicht? In Jesaja 65, Vers 1, Irgendwie sehen wir überall, dass die Gnade Gottes. Gott geht in Jesaja 65 so weit und sagt, weißt du was? Ich bin gefunden worden von denen, die mich gar nicht gesucht haben. Das sind Menschen, die suchen gar nicht nach Gott. Und Gott sagt, ich bin von ihnen gefunden worden. Jede Bekehrungsgeschichte ist eine Geschichte, wie der gute Hirte das verlorene Schaf nach Hause gebracht hat. Und ich möchte dich ermutigen, lies Biografien durch, wie Menschen gerettet wurden. Und du wirst feststellen, nicht nur die Errettung ist ein Wunder, sondern wie Gott alle Fäden geführt hat, dass diese Person auf das Evangelium gestoßen ist und dass diese Person schlussendlich zum Glauben gekommen ist. Oh, danke. Wenn die Gnade Gottes am Werk ist, dann bewirkt sie rettenden Glauben. Wenn die Gnade Gottes am Werk ist, bewirkt sie rettenden Glauben. Nun lasst uns weitergehen und wir wollen Vers 6 bis Vers 9 uns anschauen. Vers 6, Jona 3, Vers 6. Und das Wort gelangte bis zum König von Ninive, und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch, setzte sich in die Asche. Und er ließ ausrufen und sagen in Ninive, auf Befehl des Königs und seiner Großen, Menschen und Vieh, also alle Nutztiere waren das. Das waren nicht alle wilden Tiere, keine Ratten, keine Löwen, sondern die Nutztiere, Rinder und Schafe, sollen nichts genießen. Sie sollen weder weiden noch Wasser trinken, sondern Mensch und Vieh sollen sich in Sacktuch hüllen und mit aller Kraft zu Gott rufen und sollen sich abwenden. Jeder von seinem bösen Weg und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt. Wer weiß, Gott könnte anderen Sinnes werden, es sich gereuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht untergehen. Wir hatten in der letzten Predigt schon gesehen, dass die Assyrer mitunter, man könnte fast sagen, die schlimmsten Barbaren der Weltgeschichte waren. Sie waren so grausam, so brutal und sie waren sogar stolz darauf. Sie dekorierten ihren Thronsaal mit diesen fürchterlichen Reliefs. Nun, etwas Gutes hat es auf sich, weil die Archäologie hat all das ausgegraben. Und immerhin war es gut für die Archäologie, weil sie bestätigt die biblischen Befunde. Sie bestätigt die Bibel. Aber was wir in diesen Versen sehen, ist, dass diese Barbaren derart Buße tun. Wahrscheinlich hätte niemand von uns gewagt, auch nur zu träumen, dass sie auf eine solche Art und Weise Buße tun. Und irgendwie hat Gott Humor. Nun, stellt euch vor, bei dem widerwilligsten Prediger der ganzen Geschichte, der die kürzeste Predigt aller Predigten hält, 5 ganze Worte, der sogar gar nicht will, dass Gott Menschen rettet, bei dem kommen die meisten Menschen zum Glauben. Und zwar ist es die größte Erweckung der Geschichte. Wir hatten letztes Mal schon gesehen, vermutlich um die 600.000 Menschen. Nun, noch nicht einmal an Pfingsten sind so viele an einem Tag gerettet worden, wie damals bei Jona, bei Ninive. Und der König, er geht hier mit gutem Beispiel voran, als Politiker, als Staatsmann. Habt ihr gesehen, was er tut? Vers 6, er steht von seinem Thron auf, er gibt den Thron frei. Er legt seinen Königsmantel ab. Er hüllt sich in Sacktuch und er setzt sich in Asche. Er demütigt sich vor Gott. Und dann erteilt er einen Befehl an alle Menschen von Ninive. Und zwar sollen sie fasten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie wussten, was Fasten ist, weil der König, der sagt ihnen hier ganz genau, was sie zu tun haben. Nämlich er sagt, ihr sollt nichts essen und nichts trinken, ihr sollt nichts genießen. Ich weiß es nicht, vielleicht war Fasten für sie kein Begriff in der damaligen Zeit, dass er so explizit sagt, was Fasten bedeutet. Sie sollen fasten, nichts genießen. Sie sollen sich in Sacktuch hüllen, mit aller Kraft zu Gott beten und sich von ihren bösen Wegen abwenden. Es heißt von ihrem Unrecht. Nun, wörtlich steht dort Gewalttat. Auf Hebräisch heißt das Hamas. Jetzt wissen wir auch, woher das Wort kommt. Gewalttat. Davon sollen sie sich abwenden. Nun, was tun die Leute aus Ninive auf diese angekündigte Gerichtsbotschaft? Sie tun das Richtige, sie tun Buße. Nun, sie bringen Gott nicht einfach ein Opfer dar und besänftigen ihn. Ein Kommentator, er sagt, die normale Reaktion der Assyrer auf die Nachricht, dass die Götter beleidigt gewesen wären, wäre ein Opfer, ein Trankopfer, Bittgebete und Niederwerfung. Aber sie tun nichts davon. Sie besänftigen Gott nicht mit einem Opfer. Nun, wieso tun sie ausgerechnet Fasten, Sacktuch, zu Gott beten, sogar in Asche? Sind sie selbst auf die Idee gekommen? Ich denke nicht. Ich denke von den Worten des Königs aus Vers 9, wo er sagt, wer weiß, Gott könnte anderen Sinnes werden und es sich gereuen lassen. Ich würde aus diesen Worten schließen, dass Jona ihnen gesagt hat, was sie tun sollen. Wir müssen uns das so vorstellen. Nun, Jona, er kommt in die Stadt und er predigt und sagt, noch 40 Tage und Ninive wird untergehen. Und die Menschen, es fährt ihnen durchs Herz. Und sie fragen, was sollen wir tun? Sie waren wie die ersten Gläubigen zu Pfingsten, als Petrus predigte und es durchfährt sie und sie sagen, was müssen wir tun? Sie waren wie der Gefängniswärter von Philippi, der zu Paulus sagt, was muss ich tun? Und ich denke, Jona antwortete ihnen mit dem Wort Gottes. Und zwar mit der letzten schriftlichen Offenbarung, die Gott Joel gegeben hatte. Etwa 50 Jahre bevor Jona nach Ninive gesandt wurde. Und Jona kannte Joel. Das wissen wir. Wir haben immer wieder gesehen, dass in Jona Joel zitiert wird, schon mehrere Male. Und in Joel, da richtet sich Gott an sein Volk und da sind mehrere Aussagen, die Gott tätigt. Und ich habe ein paar zusammengefasst. Joel 1,8, da sagt Gott zu dem Volk, klage wie eine Jungfrau, die mit Sacktuch, ja, hier sehen wir Sacktuch, umgürtet ist wegen des Bräutigams ihrer Jugend. Weil er tot ist, weil sie nicht mehr heiraten kann. Joel 1,13, umgürtet euch und klagt ihr Priester im Sacktuch. Joel 1,14, heiligt ein Fasten, beruft eine allgemeine Versammlung, versammelt die Ältesten und schreit zum Herrn. Und besonders Joel 2, Vers 12 bis 14, wo es heißt, denn auch jetzt noch, spricht der Herr, kehrt um zu mir, von ganzem Herzen, mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Zerreißt eure Herzen, nur nicht eure Kleider. Und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Gnade. Und das Übel reut ihn. Wer weiß, ob er sich wieder abkehrt und es ihn nicht reut. Kennt ihr diese Worte? Genau die Worte hat der König von Ninive gesagt. Sind genau dieselben Worte. Nun, sehr wahrscheinlich haben die Leute aus Ninive gesagt, was sollen wir tun? Und Jona denkt sich, was soll ich denen sagen? Nun, dem Volk Israel würde ich sagen, tut Buße, zerreißt eure Herzen, fastet, bringt eure Trauer da, indem ihr euch in Sacktuch kleidet. Was soll ich diesen Heiden hier sagen, den von Ninive? Ich sage ihnen dieselbe Botschaft. Und sie tun es. So unfassbar. Und Israel tut es nicht. Nun, warum sollen sie fasten, sich in Asche setzen und in Sacktuch kleiden? Sacktuch war einfach ein Sack, in der Regel aus Ziegenhaar, grob gegerbt. Und es war die niedrigste Kleidung. Die haben in der Regel Sklaven getragen. Warum fasten? Rettet Fasten? Nein. Aber es bringt zum Ausdruck, dass ihnen die Versöhnung mit Gott wichtiger ist wie die tägliche Speise. Nun, warum sollen sie sich in Asche setzen und in Sacktuch kleiden? Ich würde sagen, das war ein Sakrament. Nun bitte alle Evangelikalen nicht zusammenzucken. Es ist nicht ein katholisches Sakrament. Ein Sakrament ist eine sichtbare Handlung, die auf eine unsichtbare Tatsache hinweist. Was wir vorhin gefeiert haben, das Abendmahl, ist ein Sakrament. Die Taufe ist ein Sakrament. Wir sind gestorben und auferstanden. Es ist eine sichtbare Handlung, die darauf hinweist, was im Herzen geschehen ist. Das, was im Herzen geschehen ist, das wird nach außen sichtbar gemacht. Und diese symbolische Handlung bringt zum Ausdruck, da hat ein Sinneswandel geschehen. Es zeigt ihre aufrichtige Trauer und Buße. Das heißt, wahrer Glaube führt zu einer Veränderung. Wahre Buße wird in Taten sichtbar. Die Leute von Ninive, sie waren wirklich überführt. Und ich möchte, dass du siehst, dass ihnen nicht nur das Gericht leid getan hat. Sie waren betrübt über Sünde. Und es waren nicht die Konsequenzen, die sie betrübt haben. Nun, sie kehren um, ohne zu wissen, ob sie nach diesen 40 Tagen weiterleben oder nicht. Und sie tun Buße, ohne zu wissen, wird Gott das Gericht wegnehmen oder nicht, aber sie kehren um. Es waren nicht Menschen, die sich an die Gnade gewöhnt hatten. Sie wussten nicht, nach diesen 40 Tagen, werden sie Gnade erfahren oder werden sie keine Gnade erfahren? Sie wussten es nicht. Es ist eine Umkehr nach dem Motto, hör gut zu, und zwar in dem Sinne, wenn wir nur noch diese 40 Tage leben sollten, dann sollen es die heiligsten 40 Tage sein, die wir je gelebt haben. Das war ihre Einstellung. Unfassbar. Nun, was würden viele andere tun? Genau das Gegenteil. Viele andere würden sagen, noch 40 Tage? Okay, lasst uns essen und trinken, lasst uns feiern, lasst uns ausgelassen sündigen. In 40 Tagen sind wir sowieso tot. Wen scherz? Ja, nicht Ninive. Sie haben Buße getan, ohne zu wissen, ob sie Gnade erfahren oder nicht. Ohne zu wissen, ob Gott sein Gericht abwendet. Und das ist wirklich eine Umkehr. Die Gnade Gottes am Werk bewirkt Frucht der Buße. Nun, was sehen wir hier bei den Leuten von Ninive? Sie schieben die Schuld nicht weg, sondern sie übernehmen Verantwortung. Sie kehren um, sie lassen ab von ihren Gräueltaten, von ihrer Hamas, von ihren Gewalttaten. Sie demütigen sich vor Gott. Sie schreiben Gott noch nicht einmal zu, was Gott zu tun hat. Also Gott, wenn du ein guter, liebender Gott bist, dann wirst du uns aber gnädig sein. Überhaupt nicht. Sie demütigen sich. Sie wissen, sie sind nicht in der Position, Bedingungen zu stellen. Sie bringen ihre Herzenshaltung mit Sacktuch zum Ausdruck. Sie fasten, sie drücken aus, die Versöhnung ist mir wichtiger wie Essen und Trinken, wie die tägliche Nahrung. Und sogar der König setzt sich in Asche. Nun, ich habe versucht, in unserer Gesellschaft irgendetwas Ähnliches zu finden. Wir haben nichts dergleichen. Es gibt sowas nicht. Im Alten Testament, wenn man durchgeht, findet man immer wieder, es war ein Symbol für tiefe Trauer und Reue, für Klage, für Demütigung. Wir sehen, als Tamar vergewaltigt wurde, da streut sie Asche auf ihr Haupt und sie läuft schreiend hinweg. In Esther sehen wir, als Mordechai hört, was Haman plant, da hüllt er sich in Sacktuch, tut Asche auf sein Haupt und geht zur Stadt und klagt. In Hiob heißt es, der Herr hat mich in den Kot geworfen, ich bin wie Staub und Asche. Das heißt, wenn jemand sich in Asche setzt oder Asche auf sein Haupt tut, bringt er zum Ausdruck, ich bin nichts mehr wert. Es ist genau das Gegenteil von Schmuck anlegen, sondern quasi das Minusteil von ich tue mir Schmuck an. In Daniel sehen wir, er betet in Sack und Asche. Jesaja sagt, wenn er das wiederherstellt, dass Gott einen Kopfschmuck statt Asche gibt. Es ist genau das Gegenteil. David, als David tief betrübt war, setzt er sich in Asche. Und hier sehen wir die Leute von Ninive, sie stimmen Gottes Urteil zu. Sie sagen, wir sind schuldig. Und dann beten sie zu Gott. Nun, Gebet ist der erste Atemzug des Glaubens. Sie bitten ihn um Gnade. Sie betteln um Gnade. Sie flehen ihn an. Nun, ist das nicht eine gewaltige Umkehr? Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, das waren nicht irgendwie so ein paar Hampelmännchen. Das waren die brutalsten Männer, Barbaren der damaligen Zeit. Wünschten wir nicht, dass jede Umkehr so wäre? Die Sünde ansprechen und eine 180-Grad-Wende. Und das ist normal, wenn jemand gläubig ist. So wie bei David. Nathan kommt und David, er kehrt um. So wie bei Petrus. Der Hahn kräht und er kehrt um. Aber manchmal muss Gott die Daumenschraube ganz schön hart ansetzen, um seine Kinder zu bewegen, gehorsam zu sein, so wie bei Jona. Gott musste ihn ziemlich hart anpacken, bis Jona endlich umgekehrt ist. Ich möchte eure Aufmerksamkeit auf einen enorm wichtigen Aspekt lenken. Was hier geschieht bei den Leuten von Ninive, ist Gottes gewollte Betrübnis über die Sünde. Und ich bin überzeugt, einer der Gründe, warum du vielleicht wenig Sieg über deine Sünde hast, ist, weil du diesen Schritt der Buße überspringst. Nun geht es dir auch so, ich kenne es aus meinem Leben, wenn du gesündigt hast, dann eilst du schnell zur Vergebung. Herr, bitte vergib, ich war zornig, ich war selbstsüchtig, ich habe Begierde nachgegeben, was auch immer. Ja, und wir haben gesündigt und wir eilen im Gebet und sagen, Herr, bitte vergib. Aber wir überspringen diesen wichtigen Schritt der gottgewollten Betrübnis. Und ich meine damit nicht, dass wir auf nackten Knien die heilige Treppe im Vatikan hochsteigen müssen, in gar keiner Weise. Sondern was ich meine ist, was wir in 2. Korinther 7, Vers 10 sehen. Und der Vers ist so wichtig, deswegen findet ihr ihn vorne auf dem Wochenblatt. Vielleicht habt ihr euch schon gewundert, heute ist so ein merkwürdiger Vers. Was hat der zu sagen? Aber der ist so wichtig und ich will, dass wir den heute verstehen. 2. Korinther 7, Vers 10, da sagt Paulus, denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil. Und dann sagt er, die man nicht bereuen muss. Und er meint damit sich. Also er hatte die Korinther betrübt und er sagt, ich muss es nicht bereuen, weil die Buße hat das Richtige gewirkt. Die Betrübnis der Welt aber bewegt den Tod. Und nun schaut euch Vers 11 an. Auf den wollte ich eigentlich hinaus. Und zwar, was bewirkt eine gottgewollte Betrübnis überhaupt? Denn siehe, wie viel ernstes Bemühen hat dies bei euch bewirkt, dass ihr in gottgewollter Weise betrübt worden seid. Also die Korinther, die sind betrübt worden. Paulus hat sie korrigiert, sie sind betrübt worden. Paulus sagt, hey, diese gottgewollte Betrübnis hat ein ernstes Bemühen in euch gewirkt. Dazu, achtet, was kommt, Verantwortung, Entrüstung, Furcht, Verlangen, Eifer, Bestrafung. Wow. Als ich drüber gestolpert bin, habe ich gedacht, das habe ich noch nie gesehen. Und ich will, dass ihr das seht. Was bewirkt gottgewollte Betrübnis? Paulus fängt an mit dem Vers 10 mit einem ernsten Bemühen. Was für ein Bemühen? Diesen Misszustand, in dem ich stecke, den zu verändern. Und dann sagt er, gottgewollte Betrübnis bewirkt Verantwortung. Nämlich du übernimmst Verantwortung für deine Schuld. Du schiebst sie nicht weg. Gottgewollte Betrübnis bewegt Entrüstung. Du bist selbst entrüstet über deine eigene Sünde. Eine gottgewollte Betrübnis bewegt Furcht, Gottesfurcht. Nämlich, dass du nicht gleichgültig mit Sünde umgehst in deinem Leben. Und gottgewollte Betrübnis bewegt ein Verlangen. Was für ein Verlangen? Ein Hunger nach der Gerechtigkeit, ein Verlangen, rein zu werden, ein Verlangen nach Befreiung, ein Verlangen, die Sünde abzulegen, frei zu werden. Eine gottgewollte Betrübnis bewirkt Eifer. Nun, Eifer ist das inbrünstige Verfolgen von einem Ziel. Das heißt, du verfolgst dieses Ziel, frei zu werden. Und gottgewollte Betrübnis bewegt Bestrafung, da wo Bestrafung notwendig sein müsste. Und all das sehen wir bei den Menschen von Ninive. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich hat die Buße von diesen Barbaren von Ninive wirklich überführt. Vielleicht musst du auch feststellen, vielleicht hast du festgestellt, Mensch, die nehmen Sünde ernster, wie ich sie nehme. Vielleicht musstest du feststellen, Mann, ihre Buße ist radikaler, ihr Glaube ist brennender, ihr Eifer ist hingegebener wie bei mir. Du bist so unbeeindruckt manchmal von der Majestät Gottes, von der Heiligkeit Gottes und es lässt dich kalt. Vielleicht hast du auch feststellen müssen im Vergleich zu den Leuten von Ninive, dass du lau geworden bist. Deine Leidenschaft und dein Eifer, sie haben nachgelassen. Nun, wenn du das feststellst, dann überspring diesen Schritt der gottgewollten Betrübnis nicht so schnell und sag, ach Herr, vergib. Nun, versteh mich nicht falsch, es ist richtig, um Vergebung zu bitten. Aber empfindest du das Gewicht deiner Schuld? Wenn du diesen Schritt leichtfertig überspringst, dann landest du morgen wieder auf der Nase. Tozer, er sagt in dem Buch, wie kann man Gott gefallen? Flüchtige Buße führt zu seichten geistlichen Erfahrungen. Flüchtige Buße führt zu seichten geistlichen Erfahrungen und zu lebenslangem Mangel an Sicherheit. Nun, gottgewollte Betrübnis wird Eifer geben. Und wenn dir der manchmal fehlt, dann überspring diesen Schritt nicht. Gottgewollte Betrübnis wird dir Verantwortung geben, Entrüstung über die Sünde. Wenn sie dir fehlt, überspringe den Schritt nicht. Gottgewollte Betrübnis wird ein Verlangen nach Reinheit bewirken. Überspringe nicht schnell. Einfach um nur schnell, so schnell wie möglich ein reines Gewissen zu haben und sagen, Herr, vergib. Nein, sondern Erweckung, auch in deinem Leben, sie geschieht dort, wo wir der Gnade gestatten, Sünde aufzudecken. Sünde, Sünde zu nennen. Die Last, die Schwere der Sünde zu empfinden und zu Gott damit zu kommen. Wenn du überführt wirst von diesen barbarischen Niniviten, dass sie ernsthafter sind wie du, dann bring diesen Rucksack zum Herrn und sage, Herr, bewirke eine echte Betrübnis. Bewirke du in mir diese Betrübnis über meine Gleichgültigkeit. Es ist mir sogar gleichgültig, dass ich gleichgültig bin. Und ich bin nicht, da ist kein Eifer da, kein Verlangen. Der Grund, warum dein geistliches Leben so lau geworden ist, ist, dass du für Sünde abstumpfst, dass Sünde keine gottgewollte Betrübnis bewirkt und dass du dich an die Gnade gewöhnst. Bitte den Herrn, dir Liebe und Leidenschaft für ihn anzufachen. Wo die Gnade Gottes am Werk ist, bewirkt sie Frucht der Buße. Nun lass uns übergehen zum letzten Vers. Zu Vers 10. Und hier werden wir sehen, dass Umkehr Gottes Wohlwollen bewirkt. Die Menschen, sie haben Buße getan, der König ging im guten Beispiel voran. Und Vers 10, da heißt es, und Gott sah ihre Taten, dass sie sich abwandten von ihren bösen Wegen und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte. Und er tat es nicht. Wir müssen verstehen, dass die Botschaft, die Jona gepredigt hat, also die Botschaft noch 40 Tage und Ninive wird zerstört, das war keine Prophetie, sondern es war eine Androhung. Man könnte sagen, ein Sendschreiben oder eine Warnung. Nun, wäre das eine Prophetie gewesen, was hätten wir mit Jona tun müssen? Weil nach 40 Tagen ist Ninive nicht zerstört worden. Er wäre als falscher Prophet, hätte er hingerichtet werden müssen. Aber er war kein falscher Prophet. Ja. Und alle haben es richtig verstanden. Sie haben alle verstanden, es ist eine Warnung, es ist eine Androhung, es ist ein Aufruf, umzukehren. Gott schüttet sein Gericht über dich aus. Und in dem Moment, wo du dir bewusst wärst, Gott will das gebrauchen, um dich zur Umkehr zu bewegen. Dieser Vers, er bringt so einige Schwierigkeiten mit sich. Nun, man könnte aus diesem Vers, Vers 10, könnte man schließen und sagen, oh, es sieht so aus, dass Gott, er ist nicht proaktiv, sondern Gott ist reaktiv. Es ist nicht Gott, der Handelnde ist, sondern Gott ist nur der Reagierende. Man könnte sogar meinen, dass Gott sein Handeln von uns Menschen abhängig macht. Das heißt, Gott wartet ab und er sieht, wie Menschen sich entscheiden und dann rettet er sie oder auch nicht. Also wie eine Marionette quasi. Das ist ein riesengroßer Irrtum. Man könnte aus diesem Vers ableiten, dass Gott veränderlich ist. Nun, heute sagt er etwas und nach 40 Tagen sagt er etwas anderes. Vollkommen verkehrt. Wir könnten hier aus diesem Vers sogar sagen, hey, warte mal, das ist eine widersprüchliche Aussage über Gott. Weil es heißt hier, und Gott reute das Übel. Wir finden ähnliche Aussagen bei Noah, als er sagt, es reut mich, dass ich den Menschen gemacht habe. Bei Mose war jetzt erst vor kurzem in der Sonntagsschule dran. Es reut mich bei Saul, es reut mich, dass ich ihn zum König gemacht habe. Bei David, bei Joel, mehrere Stellen, wo Gott sagt, es reut mich. Aber dann finden wir Aussagen wie 4. Mose 23, Vers 19, wo Gott ganz klar sagt, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge. Und jetzt sagt er sogar, noch nicht mal ein Menschenkind, das ihn etwas gereuen würde. Also in anderen Worten sagt Gott, hey, ich bin kein Mensch, das mir etwas leid tun würde. Was er gesagt hat, sollte er es nicht tun? Was er geredet hat, sollte er es nicht ausführen? Und vielleicht denkst du, warte mal, das sind zwei widersprüchliche Aussagen. Einmal reut es Gott und einmal sagt Gott, mich wird nie etwas gereuen, ich bin doch kein Mensch. Wie kriegen wir das auf einen Nenner? Widerspricht Gott sich? Nun, sicherlich nicht. Aber er redet auf eine Weise, dass wir ihn verstehen können. Johannes Calvin, er sagt zu diesem Abschnitt, er sagt, Gott redet kindlich mit uns, wie Ammen es mit Kindlein tun. Das heißt, wie eine Mutter so tief gehen muss, dass ihr Kind sie versteht. Und wir wissen, manchmal gebrauchen wir Kindersprache, die wir mit sonst niemand anderem reden würden. Er sagt, hier geht es nicht darum, wie Gott beschaffen ist, sondern seine Erkenntnis, wie Gott ist, unserer Schwachheit anzupassen. Und dann sagt er, und ich finde diesen Satz so treffend, er sagt, damit wir ihn erkennen können, muss Gott tief unter seine Erhabenheit heruntersteigen. Also in anderen Worten, damit wir verstehen, wie Gott ist, muss Gott wirklich tief heruntersteigen, damit wir ihn überhaupt verstehen können. Nun, wir müssen verstehen, wie gebrauchen wir Menschen das Wort bereuen? Wann bereust du eine Entscheidung? Das ist meistens dann, wenn wir nicht absehen können, wie die Entscheidung ausgeht, richtig? Das heißt, im Nachhinein stellt sich heraus, ich habe aufs falsche Pferd gesetzt. Es war eine schlechte Entscheidung. Ich habe nicht gesehen, wie es sich entwickelt. Ich habe das und das nicht bedacht und in meine Entscheidung mit einfließen lassen. Und dann bereuen wir es und sagen, okay, würde ich es heute nochmal treffen, die Entscheidung, würde ich sie nicht so treffen, sondern genau andersherum. Nun, Frage, trifft das auf Gott zu? Niemals. Niemals. Er kennt die Zukunft. Wenn er eine Entscheidung trifft, dann weiß er, wie die Konsequenzen sind, noch bevor er die Entscheidung trifft. Er muss nicht erst abwarten, um zu sehen, wie es kommt. Und in diesem Zusammenhang hilft uns Jeremia 18, Vers 7 bis 10 ein wenig besser. Und zwar kündigt Gott hier in Jeremia an und sagt sogar, wann er seine Meinung ändern wird. Das heißt, Gott sagt Folgendes. Einmal rede ich über ein Volk oder ein Königreich, dass ich es ausrotten, verderben und zugrunde richten will. Das hat er mit Ninive getan. Wenn aber jenes Volk, über das ich geredet habe, von seiner Bosheit umkehrt, dann reut mich auch das Unheil, das ich über sie zu bringen gedachte. Und ein anderes Mal rede ich über ein Volk oder ein Königreich, dass ich es bauen und pflanzen will. Wenn es aber das tut, was böse ist in meinen Augen und auf meine Stimme nicht hört, so reut mich auch das Gute, das ich mir vorgenommen hatte, ihnen zu tun. Das heißt, Gott kündigt an und sagt, er sagt schon, wann es ihn reut. Aber nicht, weil er seine Entscheidung bereut, sondern weil er den Menschen zur Umkehr lenken muss. Nun, dieses Kapitel, Jona 3, es ist ein Vulkanausbruch der Gnade Gottes. Und wir können uns zu Recht die Frage stellen, warum tut Gott, was er tut? Und warum schickt er Jona hin, um 600.000 Niniviten, Barbaren, zu retten? Er hat viele Gründe. Im nächsten Kapitel in Jona 4 werden wir uns einige Gründe ansehen. Aber unter anderem sehen wir, dass 150 Jahre nach Jona es genau diese Verse aus Jeremia, die wir gerade gesehen haben, da predigt Jeremia dem Volk Israel dieselbe Botschaft. Er sagt, ihr werdet untergehen, ihr werdet gerichtet. Und Jeremia predigt sie nicht einen Tag, es sind nicht nur 5 Worte, sondern Jeremia predigt sie 50 Jahre ununterbrochen. Dieselbe Botschaft. Und niemand tut Buße. Vielmehr, sie schmeißen Jeremia ins Gefängnis und sie bringen ihn beinahe um, würde Gott nicht intervenieren. Und Jona, er predigt einen Tag, sie sehen kein Zeichen und Wunder und diese gottlosen Barbaren tun eine Buße in Sack und Asche, die sprichwörtlich ist. Unfassbar. Die größte Erweckung der Geschichte bis jetzt. Was tut Gott? Er reizt sein Volk zur Eifersucht. Und er sagt in Jesaja 65, Vers 1, ich bin gesucht worden von denen, die nicht nach mir fragten. Ich bin gefunden worden von denen, die mich nicht suchten. Und Gott will verdeutlichen, dass niemand so weit weg von der Gnade ist, dass die Gnade ihn nicht mehr erreichen kann. Und das trifft auf dein Leben zu. Du musst wissen, dein Leben ist noch nicht so weit weg, dass die Gnade dich nicht erreicht, sondern Gott will, dass du umkehrst. Er kündigt dir das Gericht an, damit du Buße tust. Dieses Kapitel ist ein Vulkanausbruch der Gnade. Und wenn du wünschst, dass Erweckung in deinem persönlichen Leben geschieht, und wir wünschen uns alle Erweckung für die Gemeinde, für unser Land, das können wir nicht steuern, haben wir nicht in der Hand. Aber dann fang mit deinem persönlichen Leben an. Fang mit den 3 Dingen an, die wir heute hier gesehen haben. Und zwar, dass du Gottes Wort als Gottes Wort ansiehst. Dass es das ist, was es in der Tat ist. Nun, da ist so ein Unterschied. Gottes Wort, diese Leute von Ninive, sie hören es an einem Tag, einmal, und sie tun wirklich Buße. Und das sind andere, 150 Jahre später, das Volk Gottes. Sie hören dieselbe Botschaft, 50 Jahre lang. und sie verhärten ihr Herz gegen die Gnade. Was ist der Unterschied? Die einen rettet es und die anderen werden verhärtet. Es ist, wie man Gottes Wort ansieht, nämlich Gottes Wort als Gottes Wort. Gestatte dem Geist, in deinem Leben Frucht zu wirken. Eine gottgewollte Betrübnis, überspring den Schritt nicht. Diese gottgewollte Betrübnis, sie wird dich anspornen, dir Eifer geben, gegen die Sünde zu kämpfen, Verantwortung in dir hervorbringen, eine Entrüstung über die Sünde und arbeite immer wieder an deinem Gottesbild. Das Gottesbild hat die größten Auswirkungen auf dein Leben. Amen. Lass uns aufstehen und wir wollen gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dieses großartige Kapitel von Jona 3. Herr, wie wir es heute Morgen drüben beim Gebet schon gesehen haben, müssen wir feststellen, dass deine Gnade nicht nur tropfenweise kommt, nicht nur eimerweise ausgeschüttet ist, sondern ein ganzes Meer ist und unausschöpflich ist. Herr, wir haben es notwendig, uns die Augen zu öffnen und zu sehen, wo wir überall deine Gnade erfahren. Herr, wir preisen dich, dass deine Gnade Glauben bewirkt, dass deine Gnade Frucht der Buße, eine gottgewollte Buße bewirkt. Herr, wir wollen diesen Schritt nicht überspringen und nicht zu kurz kommen, sondern wir wollen dich bitten, Herr, dass wir in unserem eigenen Leben beginnen und da, wo du uns überführst, dass wir lau geworden sind, da, wo du uns überführst, Herr, dass unsere Buße und unser Glaube wirklich nicht dem entspricht, was wir bei den Leuten in Ninive sehen, wie eifrig sie sind. Herr, dass es wirklich eine gottgewollte Betrübnis in uns zum Ausdruck bringt, weil das wird Veränderung bewirken. Herr, wir bitten dich, dass du dein Wort gebrauchst, um uns zu verändern, unsere Gemeinde zu verändern und schlussendlich auch unser Land zu verändern. Herr, wir sind in allem abhängig von dir und deiner Gnade. Amen.